Was, wenn in 5 Jahren deine KI mehr über deine Werte weiß als dein Partner und trotzdem niemand verantwortlich ist, wenn was schief geht?
Wir lagern unser Denken an Algorithmen aus und wundern uns dann, wenn unsere Autonomie langsam verdunstet.
KI als Coach, als Spiegel oder auch als Manipulator. Wenn die Maschine dich zu einer Entscheidung ermutigt, ist es dann noch deine Entscheidung?
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs. Viel Spaß dabei.
Ja, und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Permanent Change, unserem Podcast für Führung, stetigen Wandel und mit der Frage, wie bleiben wir innerlich beweglich in einer Welt, die permanent in Bewegung ist? Ich bin Thomas und mein Gegenüber ist...
Auch Thomas und du in Hamburg und ich in Berlin.
Yes.
Und heute reden wir über ein Thema, in dem im Moment wirklich niemand vorbeikommt. Folgendes Thema: KI zwischen Spiegel, Manipulator und Co-Coach. Wer hat eigentlich die Verantwortung?
Oh, ja, und eigentlich ist das Thema ja draußen sowas von präsent, dass wir uns ja auch überlegt haben, Mensch, machen wir da jetzt auch nochmal eine Episode zu oder nicht? Aber wir haben uns gedacht, ja, wir machen das und in unserer altbewährten Art und Weise gehen wir wieder über verschiedene Perspektiven nehmen wir ein und wollen euch da auf dieser Reise heute mitnehmen. Also ich finde eigentlich eine wirklich knifflige Frage, Thomas. Wenn Entscheidungen von KI vorbereitet, beeinflusst oder sogar ausgelöst werden, wer trägt denn dann eigentlich die Verantwortung? Tragen wir Menschen die noch? Die Entwicklung, also die Entwicklerinnen, die Unternehmen? Oder, was ja vielleicht unterschwellig so eine Hoffnung ist, irgendwie die KI selbst.
Und wir schauen drauf aus 4 Blickwinkeln. Guter Punkt, hier ist die KI selbst sozusagen das Thema. Also wir schauen eben mit 4 Blickwinkeln drauf. Wir starten mit der Philosophie, dann Psychologie, dann schauen wir uns das in der Neurobiologie an. Und zum Schluss, als wir die transaktionsanalytischen Lehrenden in der Transaktionsanalyse. Also, wer ist hier eigentlich Subjekt, wer Objekt und wer spielt nur so, als wäre er nicht mehr verantwortlich? Thomas, lass uns doch mal mit drei Szenarien starten. Also, und jede Zuhörerin oder die Zuhörer kann sich fragen, wo erkenne ich mich denn wieder? Hast du Lust drauf?
Ja, klar. Mir fällt gleich eine ein. Szene 1.
Oh, bin gespannt. Okay.
Da denke ich an eine Führungskraft, die sitzt vor ihrem Laptop und sagt sich, morgen ist ja Jahresgespräch, also Mitarbeiterbeurteilung, Mitarbeiterjahresgespräch mit einer Mitarbeiterin. Und in der vergangenen Zeit gab es so ein paar Konflikte und die Führungskraft, irgendwie nicht so im Fluss, tippt in ein KI-Tool einfach so einen Satz, formuliere mir ein wertschätzendes, aber klares Feedbackgespräch mit XY, Thema Termintreue und Kommunikation. Und schwupps liefert die KI ein Skript und die Führungskraft denkt, wow, das ist ja besser, als ich es jemals formuliert hätte, und macht dann das Gespräch im Grunde völlig nach dem Drehbuch dieser Maschine.
Oh, gutes Beispiel. Da beim Zuhören fällt mir ein weiteres Beispiel ein. Folgende Situation: Jemand scrollt durch Social Media und der Algorithmus zeigt vor allem Beiträge, die die Meinung des Schauenden zu KI bestätigen, nämlich, KI macht alles effizienter und wer nicht mitmacht, ist selber schuld. Oder auf der anderen Seite nur Horrorszenarien, so nach dem Motto, KI zerstört Arbeitsplätze, das entmenschlicht alles. Und der Mensch, der sich sozusagen seinen Feed anschaut, merkt gar nicht, wie sein Bild von KI durch dieses Feed manipuliert wird. Und hält das natürlich alles für objektiv.
Krass.
Ja, dachte ich, denke ich auch.
Und du kennst ja sicherlich auch diese ganzen naja, wie soll man sagen, Ressourcen, Analysen, internetgestützten Fragebögen, das wird ja auch alles mittlerweile mit KI zusammengebracht. Und da fällt mir eine dritte Szene für uns ein, auch wieder eine Führungskraft, die nutzt so ein KI-gestütztes 360-Grad-Feedback-Tool. Und die Maschine, also die Software analysiert Sprache, Mimik, E-Mails und dann am Ende spuckt sie aus. Ihr Führungsstil ist zu kontrollierend. Vertrauenswert 4,3 von 10. Die Person ist schockiert
ist ja toll.
Und sagt sich, bin ich echt so? Das kann doch nicht sein. Und plötzlich bekommt die KI so eine Art Coach-Rolle, zumindest ja gefühlt, ne?
Ja, und jetzt kommt für mich so die, ich sag mal, die herausfordernde Frage. In allen diesen drei Szenen werden ja Entscheidungen, Einschätzungen oder auch Beziehungen massiv durch die Nutzung von KI beeinflusst.
Absolut, ja.
Da frage ich mich, wer ist verantwortlich für das, was da passiert? Sind das die Entwickler?
Okay.
Ja. Sind das die Führungspersonen? Ist das das Unternehmen? Oder können wir sagen, tja, die KI hat das da halt doch so vorgeschlagen.
Ja, und genau das ist das, wo wir jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mit euch ansetzen wollen. Genau, also lass uns, Thomas, mit der Philosophie starten.
Wie immer.
Ja. Kann die KI überhaupt Akteur sein? Oder ist sie im Grunde ein sehr kluger Spiegel, aber eben kein moralisches Subjekt?
Mhm. Guter Ansatz, Thomas. Würde ich gerne darauf einsteigen. Also den philosophischen Begriff, den du jetzt hier gerade benutzt hast und den auch da draußen immer wieder rumfliegt, ist Agency. Also wer handelt hier, wer ist Akteur?
Ja.
Du hast gefragt, kann KI überhaupt Akteur sein? Und bei Menschen ist es für mich klar, ja, wir sind bewusste Akteure.
Ja, genau. Ja.
Bei einer KI, da würde ich sagen, die berechnet Wahrscheinlichkeiten, Muster, Antworten. Und die Frage ist für mich, will sie irgendwas? Hat sie Absichten? Also Agency, was philosophisch genutzt wird in dieser Diskussion, heißt vereinfacht, jemand handelt, weil er etwas will, weil er versteht, was er will und weil er beabsichtigt, was er will. Also das wären so typische Bausteine menschlicher Agency, also der Zurechenbarkeit, Intentionalität, also ich möchte zum Beispiel diesen Text schreiben.
Ja.
Ich habe das Bewusstsein, dass ich der Handelnde bin, also ich habe das entschieden, den Text zu schreiben. Und ich kann auch sagen, warum ich diesen Text schreiben möchte, weil ich habe meine Gründe, warum ich diesen Text schreiben möchte. Und wenn ich in Kontakt mit anderen gehe und davon für den Text gelobt werde oder kritisiert werde oder vielleicht auch zur Rechenschaft gezogen werde, übernehme ich eine Verantwortung.
Okay. Ja.
Und das sind typische Bausteine der menschlichen Agency. Ne, 4 an der Zahl. Und in der klassischen Philosophie, also zum Beispiel Kant und auch in modernen Handlungstheorien, ist Agency deshalb immer mit Zurechenbarkeit verbunden. Also wir können sagen, du hast das getan und nicht nur das ganz allgemein gehaltene, das ist passiert.
Okay. Ja, und wenn wir rüber zu KI gucken, also inklusive uns bekannter Sprachmodelle, tut sie ja etwas. In dem Sinne, wenn ich jetzt dem folge, was du gerade dargestellt hast, etwas völlig anderes, ne? Also sie erkennt Muster in Daten. Sie berechnet daraus ja Wahrscheinlichkeiten. So nach dem Motto, welche Antwort passt.
Mhm.
Aber könnten wir vielleicht auch noch darüber diskutieren, aber sie hat keine eigenen Ziele, sondern optimiert eine Zielgröße, könnte man vielleicht sagen, die Menschen ihr gegeben haben, ne? Also die ja programmiert worden sind. Zum Beispiel minimiere den Fehler oder maximiere die Belohnung. Ja, aber sie hat ja in dem Sinne kein phänomenales Bewusstsein, also so eine erlebte Innenperspektive. Und KI, finde ich, kann auch nicht aus sich heraus sagen, ich hätte auch anders handeln können, ne? Weil ich das so entschieden habe. Also wenn wir sie anweisen, gib mir 3 Alternativen, ja klar, dann hast du im Prinzip auch deine Entscheidungsalternativen, aber das ist ja auch etwas, eine von außen gegebene Antwort, die nach genau denselben Mustern wieder durchformuliert wird. Ne?
Ja.
Und daher ist es ja, finde ich, diese entscheidende Differenz, Der Mensch handelt aus Gründen, die er versteht. Und die KI, die produziert ja eher Outputs nach mathematischen Regeln. Und es wäre ja eine Frage, ob zukünftige KI-Systeme jemals sowas haben wie so eine bewusste Intentionalität, die sie entwickeln können. Finde ich, ist das ja komplett offen und für den Moment ja keine Tatsache, ne?
Genau. Das stimmt. Und was ich spannend finde, ist, dass wir Menschen extrem gut darin sind, Intentionalität zuzuschreiben. Also in so Begriffen wie, also ne, warum erleben wir KI trotzdem als Akteure, obwohl wir wissen, es ist eine Maschine und es ist Mathematik und es sind Logarithmen und Logik, die dahinter steckt. Und da gibt's dann so Aussprüche wie, der Computer will mich ärgern. Oder ich sitze dann manchmal im Auto und sage mir, verdammt, mein Navi führt mich absichtlich in den Stau. Also ich unterstelle in diesem Bild dieser Maschine eine Intentionalität, was gar nicht ist.
Ja, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen und sagen, ja, wunderbar, dass du das jetzt so gut hingekriegt hast und jetzt habe ich hier wieder 20 Minuten Stau vor mir.
Genau. Und du hättest ja auch früher Bescheid geben können, dass der Stau sich da bildet, dann hätte ich ja vielleicht eine Möglichkeit gehabt. Was auch immer, ja. Und die KI-Systeme, die verstärken das noch, weil sie, und das ist so eine interessante Wahrnehmung, die schreiben in der Ich-Form. Ich empfehle dir. Und diese Formulierung, ich empfehle dir, assoziiert in uns eine menschliche Intentionalität. Und die KI gibt ja konsistente, scheinbar charaktervolle Antworten. Und auch langfristig Aufgaben bearbeiten. Also mittlerweile die KI-Agenten, die sich jetzt auch weiter verbreiten in den Organisationen, die für uns recherchieren, Mails schreiben, Tools ausführen und so weiter.
Absolut, ja.
Also psychologisch und sozial wirkt das wie eine Zurechenbarkeit, wie eine Agency, obwohl technisch nur optimierte Rechenprozesse laufen. Und ich finde, das ist wichtig, weil wir Menschen neigen dazu, KI-Verantwortung zuzuschieben. Also nach dem Motto, die KI hat das doch entschieden oder die KI hat mir das doch vorgeschlagen. Und gleichzeitig die Verantwortlichen im Hintergrund unsichtbarer werden. Also zum Beispiel die Organisationen wie ChatGPT, wie Gemini, wie Google, die Entwickler, die das alles entwickelt haben mit ihren Algorithmen und mit ihrer Logik und auch die Auftraggeberinnen. Warum haben die das so in Auftrag gegeben? Was ist deren Intention? Was ist dafür auch vielleicht für eine Machtthematik dahinter? Und das finde ich, das ist das Psychologische und Soziale, was sich dann da bei uns auswirkt.
Ja. Und stellt sich auch die Frage, ob das, sagen wir mal, aus wirtschaftlichem Interesse unter Umständen auch schon so programmiert worden ist, ne? Also, dass wir uns vielleicht dem gerne oder lieber nähern, wenn es so formuliert ist und wir eben möglichst, das ist ja auch bei allen elektronischen Medien immer das Ziel, möglichst viel Zeit da drin verbringen.
Ne? Ja. Zeit ist die.
Die Menschen erleben das ja so, ne? Wenn jemand sagt, die KI hat entschieden, dass die Kandidatin nicht passt, also so jetzt im Unternehmenskontext beispielsweise, ne? Dann klingt das so, als hätte da irgendwie so eine Art Wesen eine Entscheidung getroffen.
Ja, und dabei ist es ja nur Daten rein, Algorithmus rechnet, Ergebnis raus, keine Intention und kein Ich.
Ja.
Deshalb bin ich ziemlich klar für mich, ne? Maschine sind keine moralischen Akteure. Punkt. Sie können handeln im technischen Sinne und nicht im moralischen.
Okay, Thomas, dann drehe ich die Schraube mal ein bisschen, ja. Also.
Okay.
Jetzt bin ich gespannt. Praktisch gesehen entsteht aber doch genau dieses Gefühl, wenn eine KI zum Beispiel in einem Krankenhaus vorschlägt, wen man zuerst behandelt.
Oh, guter Punkt.
Ja, dann verlassen sich Menschen darauf, als wäre das eine Art überlegener Dritter. Oder ein System, dem wir jetzt folgen. Und dann, wenn was passiert, dann entsteht ja dieser ja, Zuteilung, diese Verantwortungslücke, das, was nennt man ja so Responsibility Gap.
Ja.
Also wenn was schief geht, dann sagt der Arzt als erstes, der Algorithmus war so eingestellt.
Mhm, könnte ja, er sagen.
Dann wird sich an den Hersteller gewandt und der sagt, die Klinik hat unseren Algorithmus falsch genutzt.
Mhm.
So, daraufhin sagt die Klinikleitung oder die Rechtsabteilung, wir haben uns nur an die Empfehlung des Herstellers gehalten.
Ja.
Und plötzlich ist niemand mehr so richtig verantwortlich.
Und das ist genau der Punkt, Thomas. Genau das, dieses Ping-Pong, das gegenseitige Zuschieben von Verantwortlichkeit. Also ich würde ja sagen, das ist kein Naturgesetz, das ist eine Entscheidung. Und wir könnten ja auch genauso gut sagen, Verantwortlichkeit bleibt immer der Mensch, der die KI einsetzt, plus die Organisation, die die Rahmenbedingungen definiert. Ich finde, das ist ganz einfach. Was meinst du?
Naja, es scheint einfach zu sein, aber trotzdem eben auch so eine große Herausforderung, sonst würden wir nicht so einen gegenläufigen Trend entwickeln, ne? Also erleben so, ne? Und die Entwicklerinnen haben aus meiner Sicht da auch eine Mitverantwortung für die Art, wie sie die Systeme bauen, testen, limitieren und die Unternehmen, wie sie eben halt auch promoten. Ne? Aber da ist halt auch wieder ja die Wirtschaftlichkeit, die das Ganze eben halt auch einspielen muss. Aber eine moralische Verantwortung der KI selbst, da bin ich total bei dir, die gibt es nicht.
Also das zum Beispiel das berühmte Tesla-Beispiel gerade, was Elon Musk mit Grok gerade sozusagen aufzeigt, ne, wie Grok halt gefüttert wurde und wie rechtslastig Aussagen sind oder. Und spannend wird's ja, wenn, finde ich, wo Menschen sich hinter dieser Maschine verstecken. Also so im Sinne von, es war ja nicht meine Einschätzung, nur das hat ja die KI so gesehen. Und das ist für mich philosophisch so eine Art moderner Fatalismus. Oh, dieses Wort. Fatalismus, sondern Fatalismus. Also die KI, die KI hat gesprochen, so nach dem Motto.
Ja, genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man das verrückt nennen darf. Ich tue es trotzdem mal. Das Verrückte daran ist ja, dass Menschen sich dadurch ja wirklich entlastet fühlen. Ne? Also es wird so. Und das ist vielleicht auch eher sogar ja ein, ja, sind wir schon fast bei der Psychologie oder auch Neurologie, dass wir ja danach streben, immer wieder möglichst uns zu entlasten und zu, das Komplexe eben halt auch rauszunehmen. Ne? Und da sagt die, wenn die Maschine sagt, diese Person passt statistisch nicht ins Team, dann denken manche, naja, das ist halt objektiv, ne? Dann bin ich auch als Entscheidungsträger fein raus.
Da genau würde ich dann sagen, nein, tut mir leid. Also du als Entscheidungsträger bist dann nicht fein raus, weil für mich bist du dann als Entscheidungsträger doppelt verantwortlich. Erstens dafür, dass du das System einsetzt. Ja, also die Verantwortlichkeit des das Einsetzen des Systems. Und zweitens finde ich, wie der Entscheidungsträger seine Ergebnisse in seine Entscheidung einbaut. Also die Ergebnisse der KI in seine Entscheidung einbaut. Und ich finde, das ist auch seine Verantwortlichkeit.
Ja, und da möchte ich jetzt eben nochmal zurückgehen zu dem, was ich eben schon sagte. Wir sind schon fast im Bereich der Psychologie. Ne? Die Frage, die sich da für mich ja stellt, ist dann, okay, was macht diese Entlastung psychologisch mit uns? Mhm, ne? Also damit sind wir eigentlich ja dann schon in unserem nächsten Block der Psychologie, oder?
Ja.
Und ich finde, da passiert ja psychologisch gerade was echt Spannendes. Ne? Also Menschen delegieren zunehmend nicht nur Aufgaben, sondern auch eben ja wirklich Denkprozesse an Maschinen. Ne? Also weiß ich nicht, schreib mir mal eine E-Mail dann eben oder eben in einem Beispiel eingangs mit der Führungskraft, ne? Formulieren wir mal ein Feedbackgespräch.
Ja, also, zum Beispiel.
So, entscheide du mal, ja, welche Bewerbung hier von denen, die ich hier gerade bekommen habe, geeignet ist und sag du mir, wie ich wirke vielleicht auch, ja.
Auf jeden Fall. Und dann, finde ich, kommt der schöne Begriff der Automation Bias, also dieser automatisierten Vorurteile. Also, ne, diese...
Okay.
Es gibt ja einmal diese Unconscious Bias, diese unbewussten Vorurteile, die wir in uns Menschen haben. Und hier, finde ich, kommt nochmal dieser Automatisierungsbias, also dieser automatisierte, das Vorurteil ins Spiel, weil die Tendenz, automatisierten Systemen mehr zu glauben als dem eigenen Urteil, das, finde ich, ist der Bias hier, ne? Das ist hier das Vorurteil, weil wir unterstellen, wenn es aus der Maschine kommt, ist es wahrscheinlich, und jetzt kommt's, genauer, objektiver oder neutraler.
Und dann komme ich mit so einer typischen Führungssituation. Eine Führungskraft hat so ein Bauchgefühl, dass sie eine Mitarbeiterin absolutes Potenzial hat, ne? Mhm. So. Und dann kommt das Performance-Tool, das mit KI arbeitet, und das schreibt plötzlich, scored mittelmäßig. Plötzlich kippt ja diese innere Sicherheit, oder?
Definitiv.
Ja, und dann die Führungskraft hat sich dann, Moment, vielleicht täusche ich mich. Oh, vielleicht ist sie doch gar nicht so gut.
Und da, finde ich, wird es jetzt heikel, weil die KI dann nicht nur Daten liefert, sondern am Selbstbild dieser Führungsperson rüttelt.
Ja, total.
Ne? Also die Führungsperson fängt ja an mit dieser Rückmeldung, Score mittelmäßig. Kann ich meiner Wahrnehmung noch trauen? Oder, und im Zweifel, gewinnt auf jeden Fall dann die Maschine, weil sie ja Zahlen hat. Und da wir ja Zahlen fokussiert sind mit KPIs, es geht ja immer Zahlen, Daten, Fakten, vertrauen wir doch viel lieber den Zahlen als unserem Bauchgefühl.
Das ist doch krass, oder? Also ich meine, das ist ja wirklich eine subtile Verschiebung. Die Führungskraft sieht sich irgendwann ja gar nicht mehr, wie du es erst schon so schön beschrieben hast, als Akteurin, sondern eher so als Ausführerin.
Ja.
Ne? Also dessen, was KI-Systeme sagen. Mhm. So, und das mag vielleicht dann kurzfristig ja das Sicherheitsgefühl stärken, so, ja. Und so nach dem Motto, ich kann ja gar nichts dafür. Aber langfristig, und deswegen hatten wir das vorhin ja auch so provokant formuliert, langfristig schwächt es doch wirklich die eigene Autonomie.
Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Thomas, weil für ist ja KI fast wie ein innerer Kritiker oder auch ein innerer Coach. Also wenn das System ständig Optimierungsvorschläge macht, ne, also komm, hier mehr Effizienz, mehr Klarheit, mehr Performance, dann kann das ja auch innere Antreiberdynamiken enorm verstärken. Also zum Beispiel, sei perfekt, mach es allen recht oder sei stark. Also ich finde, da ist doch die Einladung, in diese Antreiberdynamiken einzusteigen. Oder? Was siehst du?
Naja, also gerade weil wir ja sowieso schon durch andere Systeme und Tools ja wirklich die Null-Fehler-Qualität und so weiter eben alles ja immer in diese Richtung verfolgen, ist auch das, denke ich mal, ja eine hervorragende, in Anführungsstrichen gesetzt, Ergänzung für diesen Perfektionismus, ne, was du gerade gesagt hast mit der Antreiberdynamik. Mhm. Ja, und vor allem, wenn Führungskräfte so ihre eigenen Beiträge ständig dann auch anfangen, durch KI verbessern zu lassen.
Ja.
Also da kann sich ja echt schnell so ein Muster etablieren. Meine erste Version ist nie gut genug. Erst wenn ich die KI drüber gucken lasse, dann wird's akzeptabel. Und das ist ja, finde ich, wie so ein permanentes Feedback. Und das zahlt ja dann auch ein auf diese Antreiber, weil das ja so eine, ja fast wie so eine Grundbotschaft wird. Allein bist du nicht ausreichend.
Und gleichzeitig gibt's ja noch die andere Seite. Und ich finde, das ist ein guten Punkt, Thomas, den du hier gerade aufmachst und aufzeigst. Und ich finde, hier könnte auch nochmal die KI als narzisstischer Spiegel auch nochmal mit reinkommen ins Spiel. Also wenn ich mir nur noch Antworten generieren lasse, die mir gefallen, oder Tools nutze, die meine Glaubenssätze bestätigen, dann verliere ich doch auch die Reibung, die ich im echten Dialog mit Menschen hätte. Also ich habe doch dann bin ich doch sozusagen in meiner Wohlfühlbubble und halte mich grundsätzlich in meiner Wohlfühlbubble auf, und sobald irgendwie Kontakt nach außen stattfindet, ziehe ich mich zurück in meine Wohlfühlbubble und sage, ach, die KI wird schon richtig sein.
Ja, und sowas gibt es ja, ne, dass Menschen eben halt auch formulieren, heutzutage schon, sagen, ja, da rede ich lieber mit meiner KI, da bekomme ich ja positive Botschaften oder keinen Widerspruch, ne? Und dann ist das ja auch sicherlich mit der Reibung eben halt auch so zu sehen. Und das ist, finde ich, da stehen wir psychologisch zwischen zwei wirklichen Extremen, ne? Also einmal eben so, was wir eben schon formuliert hatten, auch mit der Führungskraft, so eine Überanpassung an eine KI. Aha. Ich richte mich danach, ja, was die Maschine auswirft, schreibt. Ich will jetzt, wir könnten ja auch die Formulierung nehmen, was die Maschine sagt, ja, um dabei zu bleiben.
Ja. Bei den Sprachmodellen, ja.
Oder eben die andere Seite, so diese Selbstbestätigung durch KI, ne? Also ich nutze die KI nur, um genau das zu hören, was ich hören will.
Ja.
So. Und beides schwächt irgendwie letztlich unsere Fähigkeit, eigenständig abzuwägen.
Ja, definitiv. Und gerade das ist ja, und das macht ja was mit unserem Gehirn. Mhm. Also wenn ich da jetzt mir diese beiden...
Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja. Ne, also Überanpassung und Selbstbestätigung, was macht das mit unserem Gehirn? Ne? Also vor allem mit dem Belohnungs- und Stresssystem. Weil wie wir auf KI reagieren, ist ja nicht nur Kopfentscheidung, sondern das geht ja auch wirklich also quasi unter die Haut. Also ja. da kommt ja dann unsere biologische Sache wirklich mit rein. Also stell dir vor, du bekommst ein Feedback von einem Menschen, deine Präsentation war so lala, da geht mehr.
Okay, also wir beide sind uns einig, dass das jetzt nicht wirklich Feedback ist, ne? Aber
nein, und trotzdem hören das manche Leute in Unternehmen, ne? Also und das ist im ersten Moment erstmal, ja, was ist das, ne? Also das tut mir auf jeden Fall erstmal nicht gut, sondern oh, aber das ist erstmal gut, okay. Das war jetzt, ne, habe ich was, weiß ich, underperformed oder bin seinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Mhm. Und gleichzeitig steckt aber hinter dieser Information oder hinter diesem Feedback steckt aber ein Mensch dahinter, mich mit einer eigenen Biografie und einem eigenen Geschmack.
Mhm. Ja, genau. Und du kannst dann ja verhandeln und nachfragen, ne? Und sagen, ey,
zum Beispiel,
das, was ich jetzt eben meine, das ist ja letzten Endes ja völlig unkonkret gewesen. Und wir könnten ja sagen, was meinst du denn da genau? Was hättest du denn an der und der Stelle, also, oder hast du mal eine Stelle, an der du das festmachst und was hättest du da gebraucht? Könnten wir fragen, ne?
Also ja.
Ist ja dann die Beziehung mit allen Ungenauigkeiten, aber eben halt auch dann mit der Haltung, mit der Wärme und dem Humor und den Missverständnissen sich da zu begegnen. Ja.
Wunderbarer Punkt, finde ich, weil wenn jetzt eine KI oder ein Analysetool sagt, also ihre Präsentation hat eine Überzeugungswahrscheinlichkeit von 62%, dann wirkt das ja schnell erstmal objektiv, oder? Und das Belohnungssystem.
Ja, super. Ja.
Ne, also und das Belohnungssystem im Gehirn springt an. Ja. Wenn der Score hoch ist, Dopamin pur, 61%, super, da kriege ich noch mehr. Und wenn der Score niedrig ist, reagiert das Stresssystem. Also es wird Cortisol ausgeschüttet, somit Anspannung in meinem Gehirn. Durch diese einfache Information ihrer Überzeugungswahrscheinlichkeit von 62%.
Es ist eher, und das Gemeine daran ist, finde ich, Thomas, dann ja, wir haben ja weniger Möglichkeiten, das zu relativieren, ne?
Mhm.
Also wir denken, ja, okay, die KI, die Maschine, die hat jetzt so gerechnet, die wird ja schon recht haben, ne?
Ja, natürlich.
Also auch das so, die wird ja schon recht haben. Krass. Also trifft das Feedback ja eher unseren Kern, ohne dass wir die Quelle hinterfragen.
Und genau das kann man ja wirklich in zwei Richtungen nehmen, wie du das gerade sagst, ne? Diese Quelle hinterfragen. Also ich kann einmal diese scheinbare Sicherheit für mich leben, ne? Boah, ich krieg von der KI die Rückmeldung, super. 92% erreicht. Fühle mir wahrscheinlich ganz toll in dem Moment und sage, boah, toll. Das Belohnungssystem sagt, mach weiter so oder mach's wieder so. Das heißt, ich gewöhne mich an diese Bestätigung durch Scores.
Ja.
Die andere Richtung kann aber auch eine tiefe Verunsicherung entstehen. Da steht dann, Sie haben nur 38% erreicht. Oh, dann kommt so in mir vielleicht der Gedanke, oh, offenbar bin ich nicht wirklich gut.
Ja.
Das heißt, die Stressachse fährt hoch, vielleicht verkrampfen wir beim nächsten Mal noch mehr, weil wir im Kopf haben, oh, nur 38%, oh, ich werde wohl nicht überzeugen können.
Boah, ja, und in beiden Fällen wird dann die KI, ja nun, ob gewollt oder nicht, so zu so einem sozialen Gegenüber. So neurobiologisch reagieren wir ja so, als wäre da jemand, der uns bewertet, auch wenn wir wissen, das ist nur ein Code.
Ja. Ja, und vor allem.
Oder es sind nur Algorithmen oder.
Ja, und genau das ist ja was, wenn Führungspersonen, die viel mit solchen Tools arbeiten, die laufen ja dann Gefahr, innerlich in sozusagen sich ein neues Publikum zu entwickeln. Also nicht mehr nur, was denkt mein Team oder was denkt mein Chef, sondern, oh, mal gucken, was denn der Score jetzt sagt. Ja, also dann gehe ich ja nochmal in ganz andere Bereiche rein.
Absolut, da können wir ja ganze Führungs- also Organisationssysteme ja auch prägen damit, ne? Und das Spannende daran, finde ich, ist ja auch, je gestresster Menschen sind, desto größer ist ja die Versuchung, sich an scheinbaren, objektiven Systemen festzuhalten. Sag du mir jetzt bitte einfach, was ich tun soll. Ja, ich bin mit meinem Rad am Ende, keine Ahnung, bin so gestresst, da muss ich hier nicht mehr abwägen und kann einfach machen.
Und dann, Thomas, kommen wir wieder zum Anfang unseres Podcasts, nämlich wieder, dann landen wir wieder bei der Verantwortung. Wenn mein Stress mich dazu bringt, Entscheidungen an die KI zu delegieren, bin ich dann weniger verantwortlich? Aus neurobiologischer Sicht ist es verständlich. Und ethisch finde ich, nein, ich bin dann nicht weniger verantwortlich.
Nee, das teile ich. Und da, finde ich, könnte ja jetzt mal die Transaktionsanalyse ins Spiel kommen, ne? Weil, finde wir ja da hervorragende Konzepte haben, wie wir in Beziehungen uns positionieren und positionieren können. Und KI ist inzwischen ja genauso ein Beziehungsfaktor.
Definitiv. Ja, also er wird so wahrgenommen zumindest.
Und in der TA kennen wir ja das berühmte Konzept oder gerne ja, also weit verbreitete Konzept von Byrne. Ich bin okay, du bist okay. Und das ist ja die Haltung, die wir ja als, ja, was soll man sagen, gesunde, objektive, gelingende Grundhaltung sehen. Und jetzt haben wir plötzlich hier, und da kommen wir ja dann zu der Erweiterung dieser Okay-Haltung, das finde ich ja ganz spannend, eine dritte Instanz im Raum, nämlich diese Maschine.
Genau, genau. Wenn du jetzt die dritte Instanz im Raum so öffnest, würde ich jetzt mal ableiten. Früher war es ja so, ich bin okay, du bist okay oder du bist nicht okay.
Genau. Also haben wir ja jetzt auch noch so, wir beide in der Beziehungsgestaltung, ne? Ja.
So gehen wir ja in der TA in die Beziehungsgestaltung, ich bin okay, du bist okay, oder ich bin okay, du bist nicht okay, oder ich bin nicht okay und du bist okay.
Ja.
Und jetzt wird es eher ja sozusagen ich, du und die KI. Weil du hast ja die dritte Instanz im Raum aufgemacht, die Maschine. Also das hieß ja, okay, jetzt könnte ich ja beginnen mit, ich bin okay und du bist nicht okay und die KI ist okay. Also ich vertraue der Maschine mehr als dir. Ja, also ich könnte das jetzt in die nächste Haltung reinbringen. Ich bin nicht okay, du bist okay und die KI ist okay. Das heißt, ich traue mir am wenigsten, dann dir und am meisten traue ich der KI. Oder wenn ich es jetzt nochmal ganz fatal, also nochmal richtig zuspitze, ich bin nicht okay und du bist nicht okay und die KI ist okay. Und das wäre ja so nach dem Motto, lass uns einfach machen, was der Algorithmus sagt. Und das wäre ja dann wirklich, also das wäre ja, das ist ja unglaublich.
Zwei Teams in einem Projekt behaken sich gerade, stelle ich mir gerade so vor, und ziehen sich gegenseitig runter und sagen, ja, ihr habt das nicht geliefert, ja, und die anderen sagen, ja, ihr seid ja auch nicht viel besser dran, ihr habt da versagt und aber dann lass uns mal tun, was der Algorithmus sagt, damit wir wenigstens was hinkriegen oder was.
Hammer, oder?
Und dann wird die KI vermeintlich zur einzigen Okay-Instanz. Das ist ja aus TA-Sicht, finde ich, hochproblematisch. Definitiv. Ja, weil es ja wirklich so Autonomie und Kontaktbeziehungsgestaltung wirklich massiv beeinflusst.
Ja, und es würde doch auch in so eine Dysfunktionalität abrutschen. Also und für mich wäre ja dann der gesunde Zustand eher, den Eric Byrne ja mit dem Ich bin okay, du bist okay ja anvisiert, den würde ich dann erweitern und sagen, ich bin okay und du bist okay und die KI ist ein Werkzeug. Also weder Überhöhung noch Verteufelung der KI, sondern eher eine klare Rolle zuteilen und zuordnen und sagen, es ist ein Hilfsmittel und die KI hat keine Autorität. Also sie ist keine Autorität. Es ist ein Hilfsmittel, eine Maschine, ein Werkzeug.
Ja, und gerade weil wir dann so viel daran tun, mit Sprachmodellen arbeiten und so und eben halt auch schon richtig sprechen können damit und so, macht es halt nicht wirklich einfacher, ne?
Definitiv.
Du hast es erst schon erwähnt, ein Teil davon im Sinne von sei perfekt und da hatte ich ja schon gesagt, das sind ja so aus der TA-Sicht dann ja Antreiberdynamiken und lass uns dann vielleicht nochmal hinschauen zu den Antreiberdynamiken.
Gerne.
Ja, gerade so sei perfekt, sei stark, finde ich, ja, die kriegen ja durch KI so richtig neuen Treibstoff, oder?
Ja, das wäre jetzt also wie so ein klassisches Muster, würde ich jetzt mal so sagen. So eine Führungsperson sitzt vor einer Präsentation und denkt, das muss jetzt perfekt sein, ne? Der Vorstand, Aufsichtsrat sind dabei und ich muss halt wirklich mit der perfekten Präsentation aufschlagen. Dann wird die eigene Präsentation schnell nochmal durch die KI gejagt. Nochmal glättere Sprüche, nochmal bessere Struktur. Kurz, ist das entspannend? Und die eigene Antreiberdynamik kriegt doch dadurch Futter, ne? Es geht immer noch besser. Das heißt, du darfst nichts Unfertiges zeigen.
Also
sei perfekt und sei stark, werden da gefüttert.
Also im Prinzip ja, würden wir dann sagen, eher skriptverstärkend.
Ja.
Ne? Also wir kommen ja, gehen ja immer weiter rein und das kann dann einfach nur so weitergehen, dass Menschen sich ja ohne KI kaum noch trauen, etwas rauszugeben. Mhm. Ne? Und auch wieder, das meinte ich gerade so, mit dem Skript dahinter oder mit Skriptbotschaften, allein reiche ich nicht aus oder allein bin ich nicht gut genug. Ne? Nur in Kombination mit der Maschine kann ich mich okay fühlen und das ist dann akzeptabel.
Und das ist für mich aus TA-Sicht klar ein Skriptmuster. Ja, also
wow.
Das wäre die Erlaubnis, die wir dagegen stellen könnten, wäre jetzt so wie ungefähr, du darfst unvollkommen sein und trotzdem in Kontakt gehen. Auch mit nicht KI-polierten Sätzen. Zum Beispiel, jetzt im Beispiel der Führungskraft mit ihrer Präsentation in dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, ja. Du als Führungsperson darfst unvollkommen sein und trotzdem in Kontakt gehen mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat.
Könnten wir den Spielebegriff aus der Transaktionsanalyse nochmal reinnehmen, sozusagen so nach dem Motto, ja, rate mal, was ich hören will, aber mit KI.
Das sehe ich auch des Öfteren bei der Nutzung von Tools, also dass Menschen Prompts so formulieren, dass die KI ihre Position bestätigt. Ne? Also so erkläre mir, warum KI vor allem eine Chance für die Menschheit ist.
Mhm.
Ja? Dann kriege ich alles Informationen, warum die KI eine Chance für die Menschheit ist. Wenn ich das hören möchte. Oder umgekehrt, liste die größten Gefahren von KI für Arbeitsplätze auf. Wie wir vorne in den Teasern am Anfang schon gesagt haben. Ne?
Ja.
Nee, gar nicht, war nicht in den Teasern, sondern wir hatten das vorher in den Beispielen. Ne?
Ja, genau.
Dass ich es mir selbst bestätige, was in meinen in den Social Media, da war es, in den Social Media, in den Feeds, dass ich da entsprechend den Algorithmen das lese. Ne? Also entweder negativ, Gefahr oder erklär mir, wo die Chancen liegen.
Und damit könnte ich ja dann auch wieder in der Beziehung meine psychologischen Spiele pflegen und ihnen weiter Futter geben. Na, und dann eben halt auch sagen, ja, guck mal, siehst du halt, die KI hat das ja auch gesagt.
Mhm.
Und ich hole mir scheinbar einen neutralen Zeugen für das, was ich sowieso glaube. Und ja, meine Auszahlung könnte dann ja sein, sowas wie Bestätigung.
Ja.
Aber der Preis dafür ist, ich lerne nichts Neues.
Nein, mein Bezugsrahmen bleibt statisch, genau. Und in ja, das ist wirklich krass. Also und in der TA würden wir ja auch noch sagen, das ist ein schönes Spiel oder ein schönes Beispiel für ein Skript, das sich stabilisiert. Ne? Also die Welt ist so, wie ich sie mir erzähle, und die Maschine belegt das. Also die Frage, die hier helfen könnte, dieses Spiel zu unterbrechen, wäre zum Beispiel, welche Frage müsste ich stellen, wenn ich wirklich etwas dazulernen wollte? Also welche Frage würde ich gerne stellen, dass ich etwas anderes erhalte, als ich jetzt voraussetze?
Ja, das macht es dann aber ja wieder komplex, ne?
Ja.
Und das, glaube ich, ist dann wieder eine große Herausforderung.
Definitiv.
Und wir sind immer wieder dabei, dass ich darüber ja mein Skript verstetigen kann, wie du gerade gesagt hast. Und nicht, wie wir es aus der co-kreativen Perspektive ja sehen, dass wir es eben überschreiben, neu schreiben, uns neu erzählen. Ne? Und das würde ja deine Frage implizieren. Ja, wenn ich das nochmal wiederhole, welche Frage müsste ich stellen, wenn ich wirklich etwas dazulernen möchte? Das wäre ja im Prinzip ein Überschreiben, ein Neuerzählen des Skripts, was du dann da ja auch gerade schon gesagt hast. Ne? Also ich kann mich auf meine Wahrnehmung nicht verlassen, käme ja in diesem verbleibenden Weg dabei raus, ne? Und wenn das Menschen immer wieder erleben, das ist meine Einschätzung und das ist auch die, die ich jetzt eben, ja, also meine Einschätzung ist die eine und der Algorithmus sagt eben das und wir folgen eben konsequent denn der Maschine und das kann ja das Skript richtig, also ja, richtig betonfest werden, würde ich fast sagen.
Bestätigen. Ja, genau, bestätigen. Und das ist für mich eine der gefährlichsten Entwicklungen in dieser ganzen Situation aktuell, dass wenn Führungspersonen irgendwann mal sagen, ich verlasse mich nicht mehr auf mein Gespür für Menschen, ich vertraue dem Tools. Dann, finde ich, wird Führung eher zu einer Art Management bei Dashboard. Also dann ist es keine Führung mehr aus der Person heraus, sondern dann habe ich ein Dashboard, wo ich dann nur noch manage, in Anführungsstrichen.
Ja, und dieses Aufeinanderbezogensein, so diese Beziehungsebene, die verarmt ja total, ne? Also Mitarbeitende realisieren, merken dann ja plötzlich, hey, du schaust mich gar nicht mehr wirklich an, du schaust nur noch auf dein Dashboard, wie du sagst, auf deine Daten.
Ja.
Und das erzeugt ja echt Distanz, finde auch Misstrauen und so eine Art, ja, internalisierte Botschaft. Ich bin meine Kennzahlen. Das finde ich schon, wow, ja.
Und dieses, du schaust mich gar nicht mehr an, sondern du schaust nur auf deine Daten. Ich meine, ich komme vorhin aus dem Sportstudio, die Leute gucken nur auf ihre Dashboards, die Leute gucken nur auf ihre Smartphones, tippen während der Übungspausen, tippen sie oder schauen sich irgendwelche Filme an. Und es gibt überhaupt gar keine Beziehungsebene zwischen den Menschen, jetzt im Sportstudio. Das finde ich so das Fraktale oder in der U-Bahn. Also im öffentlichen Raum sehe ich diese Tendenzen. Ne? Also es wird gar nicht mehr, die Leute werden gar nicht mehr angeschaut, sondern jeder schaut nur auf sein Smartphone. Und die TA würde ja sagen, der Weg zurück würde ja über das Erwachsenen-Ich führen. Also, ne, bewusst prüfen, reflektieren, abwägen und dann mit dem freien Kind-Ich nochmal ganz entspannt da reinkommen und sagen, Moment mal, irgendwas fühlt sich jetzt hier aber komisch an.
Ja.
Und ich frage nach. Ja, ja, also ich traue mich, in Kontakt zu gehen, ich traue mich, in Beziehung zu gehen und zu sagen, ey, ich kriege hier gerade was mit und was ist denn das hier gerade mit uns?
Okay, Thomas, kreisen wir das doch mal ein.
Okay.
Also wenn du dich jetzt festlegen müsstest, wer trägt in einer Organisation, die KI nutzt, primär Verantwortung?
Okay, lass mich nachdenken, lass mich nachspüren, was du da gerade sagst. Also ich formuliere es mal provozierend. Ist das okay?
Okay, ja klar.
Also provokant formuliert würde ich sagen, die Person, die am Ende Ja zur Entscheidung sagt, also egal wie viele Tools vorher im Spiel waren. Wenn eine Führungsperson eine Person entlässt, weil ein System in Anführungsstrichen Low Performer angezeigt hat, dann trägt diese Führungsperson Verantwortung. Weil die KI ist für mich in dem Sinne nur ein Input und kein Entscheider.
Okay. Also stimme ich grundsätzlich zu. Ich würde aber noch ergänzen, so aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung, dass Organisationen es ja wirklich manchmal Führungskräften echt sehr schwer machen, diese Verantwortung zu nehmen und wirklich zu leben. Na, also wenn ich so an Boni, Zielvereinbarungen und so weiter denke, da sind Prozesse ja oftmals so gebaut, ne, dass Abweichungen vom Algorithmus, in Anführungsstrichen, hier jetzt bestraft wird. Ne? Und dann ist es zwar formal die Entscheidung der Führungskraft, faktisch aber auch massiver Druck, der aus der Organisation kommt.
Absolut. Bin ich absolut bei dir, Thomas. Und den Zusatz unterschreibe ich mit. Und deshalb braucht es für mich drei Verantwortungsebenen hier. Also wirklich drei. Einmal die individuelle Ebene. Wie nutze ich KI? Prüfe ich als Nutzer? Hinterfrage ich das? Übernehme ich die Ownership dessen, was ich da eingegeben habe? Dann auf der zweiten Ebene organisational, also welche Rahmenbedingungen, KPIs und Leitlinien schaffen wir? Ist gegen die KI zu entscheiden erlaubt? Wäre zum Beispiel eine Frage. Und die oberste Ebene wäre die gesellschaftliche, also das Regulatorische. Welche Grenzen, welche Standards, welche Ethik-Guidelines setzen wir auch von außen, damit Organisationen nicht alles auf Effizienz trimmen können. Das wären so meine Gedanken dazu.
Und trotzdem, ich bleibe ein bisschen unbequem, ja. Also es gibt ja in dieser Praxis diesen Wunsch nach einer ausweichbaren Verantwortung. So will ich es mal bezeichnen. Und so gibt es doch ein stilles Hoffen, wenn die Maschine entscheidet, bin ich safe.
Ja, ich weiß, wo du bist gerade. Und trotzdem würde ich allen, die jetzt zuhören, sagen, wenn du Verantwortung auslagerst in die KI, lagerst du in meinem Verständnis immer auch ein Stück deiner eigenen Autonomie aus. Also du fühlst dich vielleicht kurzfristig geschützter, weil die KI dir etwas anbietet. Und langfristig, glaube ich, wirst du unsicherer, du wirst abhängiger und ich glaube, du wirst leichter manipulierbar.
Aber gleichzeitig wäre es auch Quatsch, finde ich, zu sagen, nutze keine KI, dann bleibst du autonom. Ja, das stimmt auch nicht, finde ich. Also du verpasst Chancen, du lernst weniger, bist irgendwann kaum noch anschlussfähig, weil das ja ein Thema ist, was wir ja nicht also umdrehen oder so werden und da schon ja auch Potenziale drin sind, aber es braucht eben auch so diese schöne Frage, die du vornehin eben halt auch gestellt hast, ne? Also sagen, okay, eben dieses darüber nachdenken und verstehen.
Also wenn ich das jetzt mit reinnehme in mein vorheriges Bild, würde ich eine zentrale Unterscheidung nochmal machen und würde sagen, wo nutzt KI meine Autonomie und wo schwächt sie sie? Also wo nutzt die KI meine eigene Autonomie? Wo kann ich sie förderlich für mich nutzen? Und wo schwächt sie meine Unabhängigkeit, meine Eigenständigkeit, meine Selbstbestimmtheit? Und damit, finde ich, sind wir bei 5 Leitplanken, Thomas, die wir gerne mitgeben wollen.
Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, die wollen wir euch ja genau jetzt zum Ende hin formulieren und euch mitgeben, genau, also ressourcenorientierte Ideen und Tipps für euren Alltag. Also ja, lass uns das gerne jetzt mal konkret machen.
Okay.
Also so 5 alltagstaugliche, vielleicht auch TA-inspirierte Leitplanken für den Umgang mit KI. Und ich fange mal mit Tipp 1 an. KI ist kein Werk, einmal zurück. KI ist ein Werkzeug. Warum habe ich jetzt dieses K davor gesetzt? Und nicht Autorität. Spannend, spannend, da muss ich nachher drüber nachdenken.
Thomas, jetzt baust du aber was auf. Okay, ja, bin bei dir und ich würde der Zuhörerin und dem Zuhörer vielleicht nochmal ein Angebot machen, formuliere doch für dich einen klaren inneren Satz, so nach dem Motto, KI ist mein Werkzeug und nicht mein Chef. Also bevor du ein System nutzt, frag dich, wofür genau brauche ich es jetzt und welche Entscheidung bleibt explizit bei mir? Und schreib dir das meinetwegen über den Bildschirm. Ich entscheide. Die KI liefert Optionen. Wäre eine Möglichkeit.
Ja, das ist ein schöner Satz. Den schreibe ich mir sogar auf eine Postkarte hier. Das übernehme ich gleich. Vielen Dank. Also in der transaktionsanalytischen Übersetzung würde das ja heißen, nutze deine Bewusstheit, bleibe im Hier und Jetzt und im Erwachsenen-Ich. Ne? Also nutze die Maschine wie einen sehr spezialisierten Assistenten und nicht am Ende eben wie so eine dominierende Autorität, so wie so ein Eltern-Ich, das dir dann nachher sagt, was gut und was böse ist.
Ja, wunderbar.
Ja, kommen wir zu Tipp 2. Ich würde die Überschrift nehmen wollen, 2 Meinungen plus KI und nicht KI statt Meinung.
Ah, jetzt wird's interessant.
Also, um vielleicht so ein bisschen auch nochmal wieder in die Okay-Haltung einzudocken. Ja. Also in den wichtigen Entscheidungen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hol dir mindestens 2 menschliche Perspektiven und vielleicht dann erst die KI dazu. Ja, kann man auch sagen, okay, ich nehme die KI schon mal mit rein, aber reflektiere das dann mit zwei weiteren menschlichen Perspektiven. Mhm. Also so zum Beispiel, ja, erst mein eigenes Urteil oder meine Hypothese, meine Vorstellung, dann das eines Kollegen oder Kollegin und dann gegebenenfalls KI. Aber auf jeden Fall in diesem Prozess kann man ja auch variieren, aber dass eben halt auch die menschlichen Perspektiven damit bei sind.
Und ich finde, mit diesem Ansatz, Thomas, verhindert man den Automation Bias. Das automatisierte Glauben, dass die automatisierte System, dass das also richtig ist. Also dann kann KI die dritte Stimme sein und sie ist nicht die erste. Und du kannst für dich auch bewusst abwägen, was spricht wofür. Und warum auch weichen wir voneinander ab und mit dieser Reflexion im Erwachsenen-Ich.
Ja.
Okay, ich habe noch einen Tipp, Thomas.
Ja, bitte.
Ich würde sagen, so nach dem Motto Spiele enttarnen und prompt ehrlich formulieren.
Oh, okay.
Also so nach dem Motto, wenn du deine Prompts formulierst, frag dich doch mal dann so ganz nebenher, was will ich gerade wirklich lernen? Oder will ich nur bestätigt werden? Also formuliere bewusst offene Prompts, zum Beispiel Liste Chancen und Risiken von KI im Recruiting auf. Und nicht nur so nach dem Motto begründe, warum KI super fürs Recruiting ist.
Mhm.
Liste Chancen und Risiken auf, sodass du beide Seiten dir anschauen kannst.
Genau, und insofern eben gar nicht einzusteigen in diese Spielvarianten oder eben halt auch Futter zu bekommen, seine Spiele weiter zu pflegen, ne? Also eben aus solchen Spielvariationen auszusteigen und stattdessen wirklich in ehrlichen, beziehungsorientierten Kontakt zu gehen. Erstmal mit dir selbst und dann eben die Maschine hinzuziehen als Werkzeug.
Mhm. Hast du noch einen Tipp, Thomas?
Ja, Tipp 4. Erstmal, wie will ich es überschreiben? Körpercheck statt KI-Feedback.
Ha, das ist ja toll. Körpercheck statt KI-Feedback.
Nach KI-Feedback. Also, nach diesem KI-Feedback, vor allem bei Bewertungen, finde ich, was wir eben auch so dargestellt hatten, so einen kurzen Scan nach innen rein zu vollziehen, zu sagen, wo spüre ich Anspannung und fühlt sich das irgendwie nach Erleichterung an oder spüre ich Druck, versteift sich irgendwas in meiner Körperlichkeit, wie ist es mit meiner Atmung? Also da wirklich so in sich reinzufühlen.
Mhm. Also so nach dem Motto, wenn ich mich kleiner, unsicherer oder vielleicht sogar auch ein bisschen beschämt fühle, dass das ein Zeichen sein könnte, dass mein Stresssystem gerade anspringt.
Genau.
Also dann würde ich vorschlagen, aufstehen, tief atmen, vielleicht mit jemandem realen kurz reden, Kontakt aufnehmen oder vielleicht auch mal eben kurz das Haus verlassen, um Block laufen oder in die nächste Abteilung gehen oder zum Kaffeeautomaten gehen, um einfach aus dieses Stresssystem wieder runterzufahren.
Ja, genau. Also aktivierst du eben so wieder dein Erwachsenen-Ich so und holst dein freies Kind auch wieder dazu, ne, deine Kreativität, deine Neugier. Ja, und statt eben irgendwo so blinder Anpassung. Ja, du reduzierst, finde ich, damit die Wahrscheinlichkeit im Stress wirklich reflexhaft zu handeln, nur weil der Score etwas, ich sage das jetzt bewusst, etwas sagt.
Ich habe noch einen, Thomas.
Oh ja, einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Okay, also mein letztes Fazit oder mein letzter Tipp wäre, die Okay-Position bewusst zu wählen, auch gegenüber der Technologie. Also mein Vorschlag, in der nächsten Möglichkeit einfach dich mal hinzusetzen und für dich schriftlich mal zu beantworten, die folgende Frage. Was bedeutet für mich, ich bin okay im Umgang mit KI?
Mhm.
Nächste Frage. Was bedeutet, du bist okay, also andere Menschen sind okay, auch wenn sie KI anders nutzen? Und die dritte Frage, wie formuliere ich, KI ist okay als Werkzeug, nicht als Maßstab für meinen Wert?
Tolle Fragen. Und daraus kommt man ja fast so eine Art Ritual machen für einen selbst.
Ja.
denke ich gerade so, ich bin okay, auch wenn meine erste Version nicht KI-poliert ist.
Ja, definitiv.
Oder? Du bist okay, auch wenn du KI-kritischer oder vielleicht auch enthusiastischer siehst als ich. Und die KI ist okay, solange wir entscheiden, wie wir sie einsetzen.
Und das ist wirklich Thomas TA pur, oder? Das heißt, mit diesem,
absolut,
mit diesem Mantra, was du da gerade formuliert hast, stärkt doch die Zuhörende, der Zuhörer seine Autonomie, den Kontakt und auch die Verantwortungsfähigkeit und nutzt KI, ohne sich von ihr benutzen zu lassen.
Schön. Also damit sind wir, glaube ich, auch am Punkt. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, also wenn wir das so auf einen Satz runterbrechen müssten, denke ich so, wäre das vielleicht, ja, KI verändert unsere Möglichkeiten, aber nicht unsere Verantwortung. Die bleibt bei uns Menschen und in den Organisationen und in den Beziehungen, die wir gestalten.
Und ich glaube, gleichzeitig dürfen wir auch ein wenig milde mit uns sein. Also es ist auch völlig normal, ambivalent zu sein. Weil ein Teil von mir in mir, also von mir als Mensch am Schreibtisch, ich liebe Effizienz.
Mhm.
Ein anderer Teil hat vielleicht auch Sorge oder Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Ne, also es hilft dafür, Worte zu finden, und genau darum ging es mir und ich glaube auch dir, Thomas, heute.
Ja, absolut. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit Menschen, die vielleicht gerade viel mit KI experimentieren oder sich auch fragen, wie sie ihre Führungsrolle in dieser neuen Welt definieren sollen.
Und wir sind neugierig. Wo erlebt ihr KI eher als Spiegel? Wo als Manipulator? Oder auch wo als Co-Coach? Schreibt uns gern eure Erfahrungen und Dilemmata.
Insofern, danke fürs Zuhören. Bleibt im Kontakt mit euch, mit anderen Menschen und benutzt diese Maschinen bewusst. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank nach Berlin. Hat mir wieder viel Freude gemacht mit dir heute. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Und danke dir, Thomas, nach Hamburg. Auch mir hat es Freude gemacht. Und ich bin gespannt auf die Rückmeldungen und Reaktionen der Zuhörenden.
Alles klar, habt eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.
Tschüss, Servus.